Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Jens Zimmermann. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Schenk.
Ja, Herr Zimmermann, um uns einmal alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen, was sind denn diese Diskurse, die Ihr Institut da so beobachtet? Wie funktionieren die?
Also wir am Institut untersuchen momentan hauptsächlich Diskurse zu Rassismus und Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, natürlich dort auch in Politik und Medien. Und dazu gehört selbstverständlich natürlich auch der Fußball sowie andere Sportkulturen oder Kulturbereiche generell.
Wie verhält sich das denn nun im Sport, genauer gesagt, im Fußball mit diesen Diskursen?
Ja, natürlich sind Sportkulturen und auch allen voran Fußballdiskurs oder Fußball generell auch als Ereignis eingebettet in gesellschaftliche und politische Kontexte. Und also generell ist es natürlich so, dass Sport oder Sportkulturen und Fußball keine apolitischen Ereignisse sind im Sinne von sozusagen politikfreiem Raum. Insofern würde ich schon sagen, dass dort Sportkulturen und vor allen Dingen Fußballkulturen auch Raum für rassistische oder ausgrenzende Diskurse geben können. Erinnern Sie sich daran, dass es zum Beispiel immer noch die anhaltende Debatte über Homophobie im Fußball gibt oder auch immer wieder rassistische Rufe im Stadion. Also diesen Raum gibt es natürlich schon. Das hat aber nicht in erster Linie was damit zu tun, dass es Fußball ist, sondern einfach, dass Fußball kein apolitisch oder agesellschaftliches Phänomen ist, sondern natürlich von diesen Diskursen und von diesen kulturellen Prozessen auch durchzogen ist.
Aber kann man denn sagen, dass der Sport und das Fanwesen so ein Hort für Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit sind?
Würde ich von der Seite her erstmal in Frage stellen. Also ich beobachte etwas anderes. Sportkulturen und vor allen Dingen Fußballkulturen produzieren natürlich affektuell stark aufgeladene Identitätsangebote. Wenn Sie mal überlegen, die Feindschaft in Anführungsstrichen zwischen Schalke und Dortmund oder Barcelona und Madrid, Lazio Rom und AS Rom, das sind natürlich stark aufgeladene Identitätsangebote. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit solche Identitätsangebote auch Vorlagen für rassistische, antisemitische oder ausgrenzende Identitätsangebote liefern. Ich denke, so kategorial kann man das nicht sagen. Es kommt halt immer wieder darauf an, wenn Sie zum Beispiel sich mal die NPD-Kampagne gegen Patrick Ovomoyela angeguckt haben bei der WM 2006. Dort wurde explizit von einer extrem rechten Partei sozusagen gegen die Nationalmannschaft oder in ihrem Sinne die Nicht-Nationalmannschaft gehetzt. Und dort gilt es dann auch genau hinzugucken. Also wo findet das in Stadien statt? Wo gibt es solche rassistischen oder homophoben Ausgrenzungen oder welche Ausgrenzungsmechanismen dort dann auch noch erscheinen?
Nun ist es ja sicher auch ein Problem, dass die mittendrin sind im Fantaumel, das selbst nicht erkennen können oder eventuell auch wollen. Erkennt man solche Diskurse nur in der Distanz, in der Fernsicht? Und wie kann man dann mit denen im Stadion darüber diskutieren?
Also ich bin auch ausgesprochener Fußballfan und wenn ich doch mal den Weg ins Stadion finde, dann will ich mich persönlich auch nicht davon freimachen, dort dann mit meiner Mannschaft mitzugehen und anzufeuern. Und es ist tatsächlich so, dass ich dort dann auch immer wieder zusammenzucke, wenn zum Beispiel rassistische Sprechgesänge dann erklingen und ich mich dann auch schon frage, inwieweit bin ich jetzt Teil so einer Gruppe oder inwieweit identifiziere ich mich über sozusagen mit dem Verein. Das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass gerade dieses wissenschaftliche Dozieren von außen, also als Beispiel wir als Wissenschaftler, die dann solche rassistischen oder antisemitischen und homophoben Sprechgesänge analysieren oder auch kritisieren, dass das meiner Meinung nach von Fans oder von Fangruppen so als eine Art Lehrstunde aufgefasst wird. Dort kommen Wissenschaftler, die uns jetzt erzählen wollen, was wir falsch machen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, der zu wenig führt.
Jetzt muss ja auch mal kritisch gesagt werden, es ist ja nichts Verbotenes, wenn man seinem Heimatland die Daumen drückt, wenn man eine Fahne am Auto hat. Und irgendwie ist es doch auch normal, dass man beim Spielschauen so Sätze sagt wie, na, die Holländer, die spinnen doch alle oder so ähnlich. Also ist da nicht auch etwas Hysterie, etwas Übertreibung dabei? Kann man nicht einfach unbeschwert anfeuern?
Das ist natürlich die große Gretchenfrage. Diese Debatten gab es im Vorfeld der WM 2006 schon. Also eine Frage sozusagen, was darf man jetzt? Darf man jetzt die Deutschlandfahne rausholen und ans Auto heften oder wie auch immer? Ich finde es persönlich schwierig, darüber zu sprechen, da oftmals dann solche Begriffe auch wie Patriotismus auftauchen. Das sei normaler Patriotismus. Man betritt natürlich ein vermintes Feld, gerade angesichts der Diskurse, in denen man sich heute auch noch bewegt. Denn unmittelbar im Anschluss und auch während der WM wurde sehr stark darüber diskutiert, wir haben der Welt ein anderes Bild gezeigt. Also Deutschland steht jetzt anders da. in der Wahrnehmung anderer Länder. Was heißt das? Was heißt das jetzt zum Beispiel, wenn solche Sätze fallen wie, wir sind wieder endlich ein normales Land? Was sind die Anschlussmöglichkeiten da auch im Sinne einer Schlussstrichpolitik? Ich weiß, dass das eine wichtige Frage ist, die sich auch immer wieder stellt, wenn solche Ereignisse kommen, wie zum Beispiel eine Fußball-WM. Aber in der Klarheit und in der Eindeutigkeit ist das nicht zu beantworten. Ein anderes Beispiel, was man geben kann, ist, dass vorige Tage die Diskussion aufgekommen ist, warum so viele in der deutschen Nationalmannschaft nicht die Hymne mitsingen. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel bei der WM 74 im eigenen Land kaum einer in der Nationalmannschaft überhaupt mitgesungen hat. Oder interessanterweise wird diese Diskussion damit verknüpft, dass wir sozusagen mit Özil, mit Klose, Podolski in der Wahrnehmung Leute mit in der Nationalmannschaft haben, die in Anführungsstrichen Migrationshintergrund haben. So eine Debatte wurde 74 nicht geführt, warum dort keiner mitgesungen hat, sondern sie wird gerade heute geführt. Und vielleicht verstehen Sie den Punkt, den ich da jetzt machen möchte, dass es in diesem Fall darum geht, wie wird angeschlossen an solche Debatten um Patriotismus, Nationalstolz oder auch Fahne, Flagge zeigen. Es ist immer die Frage, was für Anschlussstellen gibt das? Weder scheint für mich die Frage interessant zu sein, ob das per se das und das bedeutet. Also ob per se Flagge zeigen eine Form von Nationalismus oder extremen Nationalismus ist.
Vielleicht sind ja Podolski, Klose und Co. einfach auch nur keine guten Sänger oder keine leidenschaftlichen Sänger wie die Italiener.
Das kann durchaus sein, aber selbst wenn Sie sich mal in Italien die Situation anschauen, dort haben Politiker der Lega Nord ganz klar gesagt, dort spielt nicht unsere Nationalmannschaft und wir drücken denen auch nicht die Daumen. Die Situation gerade im Fußball zeigt sich als wesentlich fragmentierter und wesentlich komplizierter als Fußball, als das Spiel selbst. Was wahrscheinlich auch die Faszination ausmacht, dass wir mit Fußball ein Spiel haben, was eben solche Emotionen befördern kann und die gesellschaftlichen Kontexte, in die Fußball eingebettet ist, doch wesentlich komplexer sind.
Aber man könnte ja schon annehmen, dass ein Deutscher und sagen wir ein Franzose, die zusammen im Stadion so mitfiebern, sich dabei irgendwie auch näher kommen. Oder leisten Sportevents das nicht?
Das denke ich auf jeden Fall, dass Sportevents das leisten. Ich denke zum Beispiel, wenn man sich Bilder der WM anschaut, dass es dort ja auch durchaus möglich ist, dass Fans unterschiedlicher Nationalmannschaften dort vereint nebeneinander sitzen, sich gemeinsam freuen oder vielleicht auch gemeinsam weinen, je nachdem, wie es nach der Vorrunde aussieht. Das ist eben auch so ein Punkt, dass es immer darauf ankommt, wie solche Dinge eingebettet sind. Das ist eben auch der Punkt, dass ich nicht glaube, dass Fußball per se solche feindlichen Emotionen produziert und reproduziert, sondern es kommt immer darauf an, wie so eine Situation aufgeladen wird.
Wenn man sich jetzt so die Bilder der aktuellen WM ansieht, dann sieht das alles sehr harmonisch aus. Fans verschiedener Länder feiern da zusammen. Um jetzt mal so ein Fazit zu ziehen am Ende, sind wir auf dem Weg in eine offenere und tolerantere Gesellschaft? Und welche Rolle spielen Events wie die Fußball-WM dabei?
Natürlich sind solche Fußball-WMs auch immer riesige mediale und natürlich auch politische Ereignisse. Insofern ist es immer schwierig, oder der Anspruch an solche Ereignisse, dass dort dann irgendwie was Initialzündendes passiert, ist immer sehr, sehr schwierig zu stellen. Und insofern muss man wirklich nachher sich anschauen, was dabei herausgekommen ist.
Das sagt Jens Zimmermann, Wissenschaftler am Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung, wo man seit über 20 Jahren fremdenfeindliche Diskurse in der Gesellschaft beobachtet. Wie die sich im Sport entwickelt haben, darüber sprachen wir mit Jens Zimmermann. Haben Sie vielen Dank.
Dankeschön.